Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Kann man in Kinderfilmen vermitteln, was politisch gerade in den USA passiert?
Milling will Gouverneur werden.
Er hält sich schon für den König der Tiere. Klar, dass er auch noch König der Menschen werden will.
Da steckt bestimmt mehr dahinter. Was hast du vor?
Das wüsstest du gerne.
Diese miese Ratte. Er will unseren Wald verkaufen.
Dieses Land gehört ab jetzt mir.
Jetzt reicht's.
Machen wir sie fertig.
Und dann werden sie gejagt, die Bösen, in diesem Film. Das ist ein Auszug aus dem neuen Kinderfilm Woodwalkers 2. Der kommt diese Woche raus, spielt in den USA, aber geschrieben von einer deutschen Autorin, von Katja Brandes. Und wir hören nachher ein Gespräch mit ihr über ihre Kinderbücher, was die so extrem erfolgreich macht und auch, welche Rolle Politik in diesen Büchern spielt. Das hören Sie um kurz nach 2:30 hier bei uns. Und gleich schauen wir erstmal nach L.A., wo große Tech-Konzerne wie Meta und Alphabet ab heute vor Gericht stehen, wegen Gefahren für die psychische Gesundheit junger Menschen. Was das für ein Prozess ist, wie zielführend der sein könnte, das schauen wir uns gleich genauer an. Macht Social Media junge Menschen abhängig? Seit Jahren kennen wir Studien, die zeigen, dass junge Menschen verhältnismäßig oft unter psychischen Problemen leiden. Schon immer wird Social Media als ein wichtiger Faktor dafür vermutet. Und jetzt stehen zum ersten Mal große Social Media Konzerne tatsächlich vor Gericht, weil ihnen vorgeworfen wird, dass sie gezielt so gebaut sind, dass sie süchtig machen sollen und jungen Menschen damit schaden. Heute startet der erste Prozess gegen Meta, Alphabet und ByteDance vor einem Gericht in Los Angeles in den USA. Ich spreche gleich mit einem unserer Deutschlandfunk-Kultur-Social-Media-Kenner, ob das tatsächlich ein Weg sein könnte, wie man juristisch gegen die Gefahren von Social Media vorgehen kann. Vorher hören wir jetzt aber, wie es überhaupt zu diesem Prozess in L.A. kam und was den Tech-Konzernen genau vorgeworfen wird. Unsere Korrespondentin aus L.A., Antje Sieb, berichtet.
I got sucked into the algorithm.
Der Algorithmus hat mich reingezogen. Junge Menschen wie Grace Goh sagen offen, dass sie Social Media für mitverantwortlich halten für das, was sie durchgemacht haben. Bei Grace war das eine Essstörung.
In November of 2021, I was diagnosed with an eating disorder and I think the biggest factor of that was social media.
Heute geht es vor Gericht um eine andere junge Frau mit einem ähnlichen Anliegen. Eine 19-Jährige macht Social-Media-Konzerne verantwortlich für ihre Angststörungen und Depressionen. Vor Gericht stehen Betreiber großer Plattformen. Meta mit Facebook und Instagram, Alphabet mit YouTube oder ByteDance mit TikTok. Die Vorwürfe, Firmen würden ihre Apps gezielt so gestalten, dass sie Jugendliche in ihren Bann ziehen. Das könne Abhängigkeit und psychische Probleme fördern, sagen einige Experten. Vaibhav Divadkar, Professor für Psychiatrie und Verhaltensneurologie, versucht es beim US-Sender ABC so zu erklären.
The problem with social media is it actually engages many of the same addiction mechanisms.
Das Problem mit Social Media ist, dass es bestimmte Abhängigkeitsmechanismen im Gehirn nutzt, die dazu führen, dass man ständig nach Neuem sucht.
Which keep people glued to the constant act of looking for things, but never settling on anything.
Und das, sagen Anwälte vieler Betroffener, sei Absicht. Spezielle Empfehlungsalgorithmen, ständiges Weiterscrollen, Features wie Autoplay, die Videos automatisch starten, ohne dass man irgendetwas tun muss. Deshalb seien die Apps, also die Produkte der Firmen, zum Beispiel mitverantwortlich für mentale Probleme oder Schlimmeres. Anwalt Matthew Bergman vom Social Media Victims Law Center vertritt viele Betroffene. Sie seien die ersten gewesen, die Social Media Konzerne auf diesem Weg zur Verantwortung ziehen wollten, sagt er in einem Podcast.
We were the first firm in the country to bring product liability cases in court to hold social media companies accountable and to try to.
Denn nach US-Recht sind die Konzerne für die Inhalte Dritter auf ihrer Plattformen nur schwer verantwortlich zu machen. Für das Design ihrer Apps aber möglicherweise schon. Die Firmen weisen die Vorwürfe von sich und sagen, die Sicherheit von Jugendlichen sei ihnen wichtig. Mittlerweile sind in den USA Tausende von Klagen gegen die Konzerne anhängig, von Privatpersonen, von Schulbezirken, von Bundesstaaten. Die Verfahren wurden gebündelt und parallel an mehreren Gerichten eingereicht. In ausgewählten Musterprozessen soll nun nach und nach geklärt werden, welche Erfolgsaussichten die Klagen haben. Anwalt Stephen Davis erklärt das Prinzip auf YouTube.
Those are representative trials.
Das sind repräsentative Prozesse, die beiden Seiten einen Eindruck geben sollen, wie die Geschworenen die Beweislage beurteilen oder die hoffentlich Summen für Vergleichszahlungen etablieren.
Hopefully to help set settlement values for what we hope are settlements to come.
Mit der Firma Snap, Betreiber von Snapchat, gab es vor kurzem einen Vergleich. Wie er genau aussieht, ist bisher aber nicht bekannt. Deshalb ist Snap im ersten Prozess nicht mehr dabei, könnte aber in Folgeprozessen mit vor Gericht stehen. Der erste Prozess soll heute mit der Auswahl der Jurymitglieder beginnen. Weitere Musterprozesse sind für die nächsten Monate terminiert.
Antje Sieb aus Los Angeles über diesen ersten Prozess gegen große Tech-Konzerne, der heute startet mit dem Vorwurf, die Social-Media-Plattformen, die machen süchtig. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Social-Media-Plattformen so gebaut sind, dass man da dranbleiben soll. Aber kann man das tatsächlich juristisch gegen sie verwenden? Wie zielführend ist dieser Prozess? Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dennis Kogel, der sich viel damit beschäftigt, wie Social Media auf unsere Gesundheit wirkt. Hi Dennis.
Hallo.
Erstmal zu diesem zentralen Punkt. Social Media Apps von Meta, ByteDance und Co., die sind so designt, dass sie Menschen süchtig machen. Das ist ja der Vorwurf. Würdest du da mitgehen?
Na, also sie sind auf jeden Fall so designt, dass wir möglichst viel Zeit da drin verbringen. Da gibt es ja so eine Reihe von Methoden, die Meta und Co. benutzen. Am prominentesten würde ich sagen, ist gerade dieser Infinite Scroll, dieser unendliche Inhalt, den man sieht. Wenn ich ja bei TikTok oder Instagram ein Video wegswipe, dann kommt sofort das nächste Video und dann das nächste Video. Das hört nie auf, außer wenn ich an die App schließe. Und das wird dann gekoppelt mit diesen sehr fortschrittlichen Empfehlungsalgorithmen, um uns dann die passenden Videos anzuzeigen, die uns möglichst interessieren sollen. Aber da gehören natürlich auch solche Elemente dazu, dass wir Likes und Follower sammeln sollen. Das hat so ein bisschen was von einem Videospiel letztendlich, das uns motivieren soll, weiterzumachen, immer mal wieder reinzuschauen, uns mit anderen zu vergleichen. Oder es gibt auch diese Streaks, dass man am besten täglich posten soll, um dann belohnt zu werden. Ich finde, das hat so ein bisschen was von diesen süchtig machenden Sachen. Die Firmen argumentieren aber, dass sie mit diesen Methoden eben einfach ein möglichst spannendes, unterhaltsames Produkt entwickeln, das wir lieben. Und man müsste dann jetzt nachweisen in diesen Prozessen, dass das alles wirklich zu Sucht führt und dass die Unternehmen davon gewusst haben und dass sie nichts dagegen getan haben. Ich glaube, das wird schwierig.
Es gibt ja viele Studien, die besagen, dass junge Menschen verhältnismäßig oft unter mentalen Problemen leiden. Mhm. Wie steht es denn um Studien und Erkenntnisse, die sagen, dass Social Media dann zentraler Grund für ist? Wie wird es untersucht?
Ja, da gibt es diverse Studien, wo geschaut wird, ja, was passiert, wenn die Leute diese Social-Media-Apps nicht nutzen. Und da gibt es auch wirklich viele Studien, die zu diesen Ergebnissen kommen, dass uns das nicht gut tut. Ich hatte zum Beispiel mit einer Forscherin von der Uni Bochum gesprochen, Julia Breilowskaja, die konnte belegen, dass schon eine halbe Stunde weniger Social Media zu mehr Lebenszufriedenheit führt, zu weniger Symptomen von Depressionen, zu weniger Angstsymptomen, also eigentlich ziemlich beeindruckend. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Social Media negativ auf das Körperbild wirkt, vor allem von jungen Frauen und Mädchen, weil uns eben diese App so viele idealisierte Körper zeigen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, so, okay, ja, da haben wir es ja. Mhm. Die Wissenschaft sagt, es ist schädlich, also weg damit oder so. Aber so einfach ist es dann nicht, weil diese Studien, die wir haben, die sind zum Teil auch umstritten in der Forschung und es gibt auch gegenteilige Studien und auch große Metastudien, die halt sich anschauen, die Ergebnisse von ganz vielen unterschiedlichen Studien und dann zum Ergebnis kommen, dass dieser negative Einfluss vielleicht nicht so groß ist, wie man vielleicht denken würde, dass Social Media vielleicht ein bisschen kleinere Effekte auf uns hat, dass viel wichtiger so Faktoren sind wie schlafen wir genug, ernähren wir uns gut genug, bewegen wir uns genug, dass das viel wichtiger ist als die Social Media Apps. Und deswegen kam auch der Verband der US-Psychologen, der APA, 2024 zum Schluss, Social Media ist für Jugendliche und Kinder weder schädlich noch nützlich.
Okay, also scheint so gesehen nicht so leicht, Social Media jetzt per se verantwortlich zu machen. Wie schätzt du denn die Erfolgsaussichten von so einer Klage ein? Oder man kann sich auch fragen, ist es dann der richtige Hebel, so eine allgemeine Designklage? Oder was für andere Wege könnte es geben, um die schädlichen Aspekte von Social Media, die es ja eindeutig gibt, um die irgendwie juristisch einfangen zu können?
Also ich glaube, ganz generell zeigt diese Klage, dass wir wirklich raus sind aus dieser Honeymoon-Phase, wo sich Social Media irgendwie neu, aufregend, unterhaltsam angefühlt hat, weil vor 10, 15 Jahren, da konnten noch die Silicon Valley-Firmen noch so kommen mit diesem Argument, naja, wir sind einfach so ein paar Nerds, wir haben da einfach mal so eine coole Idee, wir gucken einfach mal, was da so passiert und das fanden Leute irgendwie sympathisch und heute ist jetzt wirklich klar, Social Media ist ein gigantisches Business, das hat gigantische Auswirkungen auf uns, auf die Gesellschaft, auch auf unsere Gesundheit und diese Effekte und vor allem diese negativen Effekte, die werden uns jetzt allen mehr und mehr bewusst und die werden jetzt auch immer ernster verhandeln und ich finde, das ist eine gute Sache. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass die Klage das schwer haben wird letztendlich, weil ich habe es ja schon gesagt, nachzuweisen, dass die Firmen willentlich uns getäuscht haben über die Effekte, die sie auf uns haben, das wird schwierig. Aber ich habe da so eine kleine Hoffnung, und zwar, dass diese Klagen und jetzt zum Beispiel auch der Druck von der EU, dass die auch ein bisschen dazu führen könnten, dass die Plattform stärker die Sicherheit und das Wohlbefinden von uns Nutzerinnen und Nutzern in den Fokus stellen. Das würde in meinen Augen gehören, eine stärkere Moderation von schädlichen und illegalen Inhalten, Kennzeichnung von KI-Elementen, Schutz vor Deepfake-Pornografie, weil der Fakt ist ja, viele Menschen fühlen sich unwohl mit den Social-Media-Plattformen, und wenn sich Menschen unwohl auf den Plattformen fühlen, dann gehen sie da irgendwann auch wieder weg.
Das sagt mein Kollege und Social-Media-Kenner Dennis Kogel zu diesem ersten Prozess, der heute beginnt, der erste Prozess gegen große Social-Media-Konzerne in Los Angeles. Und wir behalten natürlich im Blick, wie es mit diesen Prozessen weitergeht, hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank, Dennis.
Sehr gerne.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos, das ist jetzt mal wieder zu Ende gegangen. Das Forum, das sich gerne der Lösung globaler Probleme widmet, zum Beispiel auch der Klimakrise, stand in diesem Jahr weniger im Fokus, aber vor ein paar Jahren, da war es das große Thema in Davos und sorgte damals für Diskussionen rund um die Frage, wie rassistisch die Klimakrise ist. 2020, da kamen 5 Klimaaktivistinnen aus der ganzen Welt nach Davos, Greta Thunberg unter anderem, Luisa Neubauer aus Deutschland und auch Vanessa Nakate aus Uganda. Und später wurde Vanessa Nakate aus einem Foto zu Davos rausgeschnitten, und Vanessa Nakate hat der Agentur, die sie da rausgeschnitten hat, Rassismus vorgeworfen. Diese Agentur, die können sich angeblich nicht vorstellen, dass Klimaaktivismus auch von schwarzen Menschen ausgeht. Jetzt ist ein Buch erschienen, das diese Verbindung von Klimawandel und Rassismus genauer unter die Lupe nimmt. Das Buch heißt Ökorassismus, wie Weiße unsere Welt zerstören, geschrieben von Siani Sophia Höder. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Frau Höder.
Hallo.
Ökorassismus, so heißt Ihr Buch. Und das ist ein Wort, was bei den meisten wahrscheinlich erstmal Fragezeichen auslöst. Was genau verstehen Sie unter Ökorassismus?
Ökorassismus ist die Verbindung zwischen sozialer Diskriminierung wie Rassismus und dem Klimawandel. Also im Prinzip das Phänomen, dass diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, trotzdem diejenigen sind, die am stärksten darunter leiden und die wenigsten Möglichkeiten haben. Und gleichzeitig genau das, was Sie eingangs beschrieben haben, diese Unsichtbarmachung von schwarzen Stimmen, schwarzen Menschen, die aktiv sind und die auch eigentlich sehr viel zum Thema Klimafragen machen.
Das ist ja was, was viele wahrscheinlich so präsent haben, also dass die Folgen des Klimawandels vor allem Menschen treffen, die nicht weiße Menschen sind, auch wenn der Klimawandel vor allem von Weißen ausgelöst wird. Aber Sie sagen, das ist nicht einfach nur jetzt ein geografischer Zufall oder so, sondern es ist ein System. Was meinen Sie damit, dass das ein System ist?
Was ich damit meine, ist, dass es eine koloniale Kontinuität ist, dass in der Zeit, als die europäischen Imperialisten nach Afrika, nach Asien kamen, war die Intention, diese Kontinente zum Plantagenwirtschaft auszubauen. Und im Prinzip kann man schon schauen, die Länder, die am wenigsten zu den CO2-Emissionen beitragen, die Länder, die am meisten dazu beitragen, das ist wie so eine koloniale Karte, die ähnelt sich. Die Länder, die am stärksten kolonialisiert haben, sind auch diejenigen, die am stärksten davon profitieren, dass andere Länder quasi ausgebeutet werden. Aber mein Gedanke geht noch ein bisschen weiter, was ein bisschen abstrakter zu Anfang klingt, dass die Ausbeutung der Natur und die Ausbeutung von nicht weißen Menschen, dass es ähnliche Narrative oder mit ähnlichen Narrativen unterlegt ist. Dass diese Ausbeutung von, wir müssen das Wilde zähmen, die Natur, die wilde Natur, aber auch gleichzeitig die wilden Fremden sozusagen, dass diese Narrative Hand in Hand gehen. Also dass es eine Kontinuität oder eine Synergie zwischen der Ausbeutung von Natur und von Menschen gibt. Und dass das immer zusammen funktioniert hat, weil der Gedanke bei der Plantagenwirtschaft war nicht nur die Ressourcen im Sinne von Natur zu nutzen vor Ort, sondern auch Menschen als Ressource zu nutzen, um diese Natur zu kultivieren für den globalen Norden.
Sie beschreiben das als globales Phänomen, globales Problem jetzt, aber es geht in Ihrem Buch auch um Europa, auch um Deutschland. Inwiefern lässt sich auch in Deutschland sowas wie Ökorassismus beobachten?
Da ist vor allem die Untersuchung von der Sozialwissenschaftlerin Imi Itun sehr interessant. Sie forscht mit dem Schwerpunkt auf koloniale Kontinuitäten in der Umwelt- und Klimakrise. Imi Itun hat sich deutsche Städte angeguckt, wie Heidelberg, Hamburg, Kassel und Berlin, und hat festgestellt, dass Umwelt- und Klimabelastung systematisch dort konzentriert sind, wo der Migrationsanteil hoch ist. Also in ganz Europa erleben wir eine Heat Inequality, also eine Hitzeungerechtigkeit, dass Menschen, die ärmer sind, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wohnen eher in Bezirken, wo die Hitzebelastung durch die Klimafolgen stärker ist. Das sind stark befahrene Straßen, es gibt keine passive Kühlung wie Parks oder Wälder oder ähnliches. Sie leben in schlecht isolierten Wohnungen. Das hat zur Folge, dass sie immungeschwächt ist, dass sie eher erschöpft sind, dass sie dadurch häufiger krank werden und dass sie auch früher sterben. In Deutschland ist es nochmal besonders, weil Emi Itun hat festgestellt, dass es dort einen größeren Zusammenhang gibt, also zwischen Heat Inequality und Migrationsanteil. Das heißt, in Deutschland können wir explizit nicht nur von so einer Umweltungerechtigkeit sprechen. In Deutschland können wir explizit von Umweltrassismus bzw. Ökorassismus sprechen. Dass das Einkommen nicht so eine große Rolle spielt wie der Migrationsanteil in großen deutschen Städten. Und dass das ein Indikator ist dafür, dass die dort eher Menschen leben, die von Hitzebelastung betroffen sind.
Ich fand es interessant, dass Sie in Ihrem Buch auch schreiben, dass es Unterschiede gibt, überhaupt was Zugang zu grünen Flächen angeht. Also Sie beschreiben jetzt einmal so die Wohnsituation, aber überhaupt. Und da habe ich mich gefragt, weil ich das interessant fand, weil ich habe in meinem Kopf eigentlich, also wenn ich an Stadtparks denke, zum Beispiel in Berlin, dann habe ich da schon auch Bilder von sehr gemischten Gruppen im Kopf, die da feiern, picknicken, grillen. Da habe ich mich gefragt, ist das wirklich so? Also sind Parks nicht doch auch eigentlich tatsächlich offene Orte?
Parks sind generell auf den ersten Blick demokratisch, weil grundsätzlich kann ja jeder Mensch in den Park gehen, wann immer auch er möchte, in Theorie natürlich. Aber Parks sind auch nochmal so eine Sache, wer wohnt in der Nähe von einem Park? Wer hat diesen direkten Zugang im Sinne von, ich kann kurz vor die Tür gehen und bin in Laufminuten quasi schon im Park? Und wer muss länger hinfahren zum Park? Ab da merken wir, dass der Park doch recht ungerecht ist in der Hinsicht, wer kann dorthin gehen? Ich glaube, das ist recht schwer zu greifen, wenn man aus so einer weißen Perspektive auf Öffentlichkeit schaut und die Sicherheit von Öffentlichkeit. Aber Öffentlichkeit ist nicht gleich. Wenn ich jetzt schwarz bin und in einen Park gehe und ich keine Kontrolle darüber habe, ob ich als Bedrohung betrachtet werde, ob Polizei kommt oder Leute Dinge anders interpretieren, weil ich einfach grundsätzlich aufgrund von jahrhundertelanger Rassismen und Narrative als Gefahr und als fremd markiert werde in Parks, da ist das Naturerlebnis oder Parkerlebnis nochmal ganz, ganz anders.
Sprechen wir vielleicht nochmal über diese Dimension Klimaschutz. Dieses Beispiel, was wir am Anfang hatten, also diese ugandische schwarze Klimaaktivistin Vanessa Nakate, die aus dem Foto rausgeschnitten worden ist. Kann man das auch als eine Form von Ökorassismus beschreiben oder wie sieht es da generell aus, wenn es um Klimaschutz geht?
Es ist auf jeden Fall eine Form von Ökorassismus. Ich glaube, im Prinzip ist dieses Phänomen ganz interessant. Wenn man sich Vanessa Nakates Biografie anschaut, dann sieht man, dass Greta Thunberg und die Sichtbarkeit von Greta Thunberg sie inspiriert hatte, überhaupt vor dem ugandischen Parlament sich hinzustellen und auch klimaaktivistisch aktiv zu werden. Und sie hat auch den Fridays for Future Hashtag benutzt, was Greta Thunberg wiederum gesehen hat und dazu geführt hat, dass Greta Thunberg Vanessa Nakate gepusht hat, was dazu geführt hat, dass Vanessa Nakate überhaupt in Davos beim Weltwirtschaftsforum war. Das Ding ist eher, dass dieses weiße mediale Agenda-Setting und die Social-Media-Kanäle, dass die so einen inneren, sehr tiefen rassistischen Filter haben, dass es schwierig macht, dass diese Gruppen, also quasi Vanessa Nakate sichtbar wird. Ich glaube, unter AktivistInnen gibt es diese Klimagerechtigkeit und dieses Bewusstsein für mediale White-Gaze-Schranken sozusagen. Aber diese Idee, quasi Vanessa Nakate auszuschneiden und zu denken, sie ist redundant, ist was Tiefes, Westliches, was wir so lange schon erlebt haben und erleben. Wir haben auch ein deutsches Beispiel zu Vanessa Nakate, das ist ein Tony Notion. Der Vorfall war 4 Monate nach Vanessa Nakate im Jahr 2020. Da war es so eine Aktion mit Greenpeace und Fridays for Future im Kohlekraftwerk Datteln 4. Und da gab es genau dieselbe Situation. Luise Neubauer war vor Ort und viele andere Aktivistinnen, aber sie wurde quasi nicht rausgeschnitten, sondern die Bilder mit ihr wurden gar nicht erst gepostet. Und da hat quasi Tony Notion darauf aufmerksam gemacht. Aber die Argumentation damals von Greenpeace Deutschland war, wir haben die Bilder genommen, wo wir dachten, die wären öffentlichkeitswirksam. Wir wollten natürlich sichtbar sein. Und die Leute, die schon sichtbar sind, die werden dadurch noch sichtbarer. Und das ist dieses, es ist so ein bisschen kompliziert, aber es ist immer wieder dieses, wie so ein Rattenschwanz, der sich so selber potenziert.
Ich finde es ja interessant, dass Sie zwei so ganz grundlegende Probleme sozusagen, Bedrohungen zusammendenken. Also Klimakrise und Rassismus, zwei ganz große globale Probleme. Ich habe mich gefragt, inwiefern das irgendwie wichtig ist, das zusammenzudenken, wenn es darum geht, Lösungen zu finden. Also inwiefern bringt uns das weiter, wenn man das so sagen will, wenn man das zusammendenkt?
Ich glaube, es ist so zentral, darüber nachzudenken, weil soziale Bewegungen und Klimabewegungen fühlen sich auf den ersten Blick an, wie als würden sie miteinander konkurrieren. Wir haben schon dieses Bild im Kopf, dass Klimaschutz teuer ist und was für reiche Weiße ist, überspitzt gesagt. Aber mein Argument ist, oder ich will unbedingt eine Brücke schlagen, weil ich glaube, das eine ist abhängig von dem anderen. Also wenn wir quasi in einem Bezirk sagen, wir wollen das Grün aufwerten, sollten wir auch darauf achten, dass es dann nicht zu sozialer Verdrängung kommt, indem wir die Bodenpreise regulieren oder einfach darauf achten, dass man Leute dadurch nicht verdrängt. Und ich glaube, dass wenn wir beide zusammen verbinden, die erst antagonistisch wirken, aber es meistens nicht sind, dann können wir viel, viel, viel mehr reißen.
Das sagt die Journalistin und Autorin Siani Sophia Höder und ihr Buch heißt Ökorassismus, wie Weiße die Welt zerstören, ist erschienen bei Hansa, hat 160 Seiten, kostet 19 Euro und Siani Sophia Höder ist damit auch live auf Tour zurzeit, zum Beispiel am 18. Februar in Bremen und am 21. Februar in Nürnberg. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Frau Höder.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Katharina Parsons.
Im Reggae galt er vielen als Legende, der Schlagzeuger Sly Dunbar. Nun ist er im Alter von 73 Jahren auf Jamaika gestorben. Wie das Musikmagazin Rolling Stone schreibt, prägte Dunbar zusammen mit dem Bassisten Robbie Shakespeare den modernen Sound der Insel. Als Sly und Robbie spielten sie nicht nur selbst, sondern waren auch an der Entwicklung diverser Reggae-Stile beteiligt, wie Deutschlandfunk-Kultur-Musikexperte Andreas Müller erklärt.
Tausende von Aufnahmen haben sie gespielt. Das muss man sich wirklich vorstellen. Das ist keine Übertreibung. Das ist eine konkrete Zahl. Und waren immer dabei bei den Entwicklungen. Also am Anfang der poppige Reggae. Dann gab es den harten Roots-Reggae, den Rockers-Sound. Sie haben die Aggravators angefeuert, die Revolutionaries. Das waren so ganz wichtige Studio-Bands. Dann gab es den Stepper-Sound, der gerade in England wahnsinnig erfolgreich war. Also die waren immer dabei, wenn es darum ging, neue Sachen zu etablieren.
Außerdem arbeitete Dunbar mit Musikgrößen wie Bob Marley und Bob Dylan sowie den Rolling Stones und den Fugees. 13 Mal wurde er für die Grammys nominiert, 2 Mal bekam er den Preis. Der Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE mit Toten in Minneapolis sorgt weiter für Kritik, auch in der Kulturszene. Nachdem sich gestern Schauspielerinnen und Schauspieler zu Wort gemeldet hatten, ruft jetzt Sängerin Katy Perry ihre Fans zum Widerstand auf. Sie sollten an die US-Senatorin als ihre Vertreter schreiben, damit sich diese im Kongress gegen die ICE-Finanzierung stellen. Ein Musterbrief lieferte Perry auf Instagram gleich mit. Ebenfalls auf Instagram wandte sich Singer-Songwriterin Billie Eilish an ihre prominenten Kolleginnen und Kollegen und fragte, wann werdet ihr euch zu Wort melden? Der Bürgermeister der Stadt Frye erklärte nach einem Telefonat mit US-Präsident Trump, einige ICE-Beamte würden Minneapolis verlassen. Medienberichten zufolge soll auch der Kommandeur der Behörde Bovino abgezogen werden. Vor 30 Jahren hat das Computerspiel Pokémon einen popkulturellen Hype ausgelöst. Bis heute sammeln und tauschen Kinder Pokémon-Karten. Es gibt die japanischen Monsterfiguren als Plüschtiere, als Anime-Serie auf Netflix und als Augmented-Reality-Spiel Pokémon Go. Anfang Februar kommt eine neue Vermarktungsform hinzu. Dann eröffnet mit dem Poképark Kanto im Freizeitpark Yomiuri-Land zwischen Tokio und Kawasaki der erste dauerhaft betriebene Themenbereich, der vollständig den Pokémon gewidmet ist. Erste Fotos wurden gerade veröffentlicht. Insgesamt sollen den Park rund 600 Figuren zieren. Dazu sind Paraden, Fahrgeschäfte und Einkaufsmöglichkeiten geplant. 2005 gab es bereits einen temporären Poképark zur Weltausstellung Expo im japanischen Nagoya, der mit rund 4 Millionen Besucherinnen und Besuchern die Erwartungen übertraf.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Kinderbücher können manchmal noch so viel gelesen werden. Die Autorinnen und Autoren, die bleiben trotzdem ziemlich unbekannt. Bei der Woodwalkers-Reihe zum Beispiel, da ist das so. Jeder einzelne Band dieser Reihe ist in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Alle Buchläden sind voll davon. Neben Woodwalkers gibt es mittlerweile auch Seawalkers, es gibt Windwalkers und es gibt Kinoverfilmungen. Diese Woche kommt der neue, zweite Woodwalkers-Film raus. Den werden wir hier noch besprechen nachher, aber erstmal lernen wir jetzt die Autorin kennen, die diese Geschichten schreibt. Katja Brandes wohnt in einem Vorort von München und dort hat sie mein Kollege Tobi Müller getroffen.
Fürstenfeldbruck, ein Vorort im Westen von München. Im Erdgeschoss eines nüchternen Neubaus sitzt eine von Deutschlands wohl erfolgreichsten Schriftstellerinnen am Drehbuch für Woodwalkers 3. Und das eine Woche vor der Premiere von Woodwalkers 2. Katja Brandis, Jahrgang 1970. Die Teenager in ihrem 25-bändigen Romanuniversum sind sogenannte Gestaltwandler und streifen neben ihrem Schulalltag als echte Tiere durch die Wildnis. Damit hat Katja Brandis großen Erfolg und ein eingefleischtes Fanpublikum, darunter Samuel, 8 Jahre alt.
Ich finde die Idee cool, dass sich Tiere in Menschen verwandeln können und es ist auch einfach sehr abenteuerlich und witzig. Und man findet eben auch neue Freundschaften in dem Buch.
Auch wenn eine wie Katja Brandis prädestiniert war für einen Kinderbucherfolg. Sie hat unter anderem Kinder- und Jugendliteratur studiert, war 2002 mit einem Sachbuch mit Schreibetipps für Jugendliche schon für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Sowas wie ein internationaler Bestseller ist gerade bei KinderbuchautorInnen trotzdem unwahrscheinlich.
Ich kann sehr, sehr gut davon leben, weil ich halt auch wirklich gerne gelesen werde von den Kindern und die wirklich ihre Eltern anbetteln, meine Bücher zu kaufen, was ich sehr, sehr schön finde, weil das Smartphone ja allgegenwärtig ist und eine sehr stark verlockend darstellt. Und wenn das Buch dagegen gewinnen kann, sollte man das schon fördern, finde ich.
Wie schreibt man Bücher, die das Suchtpotenzial von Smartphones entwickeln? Es gibt da gewisse Zutaten, die den Massengeschmack der 10-Jährigen treffen. Zutat 1. Tiere.
Ich bin ein großer Fan von Raubtieren, speziell Raubkatzen, und ich wollte unbedingt eine Raubkatze als Hauptfigur, aber er muss natürlich sehr unterschiedliche Freunde haben. Holly das Rothörnchen ist auch eine sehr beliebte Figur.
Ich finde Holly richtig cool, weil sie irgendwie immer richtig positiv denkt und immer auch in richtig gefährlichen Momenten richtig viele Witze macht,
sagt Woodwalkers-Fan Samuel. In die Tiere fuchst sich Katja Brandis akribisch hinein. Auf dem Sofatisch liegt ein englisches Fachbuch über Wolfsverhalten. Das, was ihre Figuren in Tiergestalt tun, mit wem sie interagieren, rivalisieren und koexistieren, soll authentisch sein. Zutat 2 des Erfolgs kennt man schon von Serien wie Harry Potter, das Internat. Der Tipp kam von ihrem Verlag, nachdem das erste Exposé abgelehnt worden war.
Nach einem Jahr hat sich die Lektorin nochmal gemeldet. Sie meint, dieser Katzenjunge geht dir nicht aus dem Kopf. Und dann hat sie gemeint, kannst du es auch für Jüngere machen, ab 10. Und dann, ja, kann ich machen. Und dann habe ich diese Schule erfunden auch. Und dann habe ich das neue Exposé hingeschickt zum Verlag, zur Arena. Und dann meinten, ja, das gefällt uns sehr gut. Kannst du noch ein bisschen mehr über diese Schule machen? Und dann war es auf einmal ein Internatsroman. Das war nie beabsichtigt. Aber es hat sehr gut funktioniert, weil, wie gesagt, diese Schulwelt, das ist einfach die Lebenswelt der Kinder.
Wie man inzwischen 25 Romane aus dem Woodwalker-Universum stemmt? Durch routinierte Konzeption von Handlung und Figuren im Vorfeld.
Das eigentliche Schreiben, da brause ich dann durch und komme in diesen Flow-Zustand. Also das geht tatsächlich schnell, weil ich weiß inzwischen ein bisschen, wie es geht. Also für meinen ersten Jugendroman habe ich 4 Jahre gebraucht, jetzt brauche ich 4 Monate.
Die Woodwalkers-Autorin umgibt sich inzwischen mit einem mehrköpfigen Team, das die Social-Media-Kanäle betreut. Ein Eventmanager plant Fantreffen. Der Erfolg will genährt werden. Dass ihre Bücher jetzt auch noch verfilmt werden mit großem deutschen Star-Aufgebot?
Finanziell ist das gar nicht so der Superbringer, lustigerweise. Also mit meinen Büchern verdiene ich deutlich mehr. Also von daher, aber man wird natürlich geadelt, durch verfilmt zu sein, ist natürlich super toll.
Vielleicht ist auch das ein Erfolgsrezept, dass die Woodwalkers irgendwie alle Außenseiter in der Menschenwelt sind und Mobbing kennen, wie so viele Schulkinder. Es gibt auch eine schwule Liebesbeziehung im Gestaltwandler-Internat. Und nicht zu vergessen, in einem Seawalkers-Roman, den Zackenbarsch, der ganz nach natürlichem Vorbild sein Geschlecht wandelt. Besonders stolz ist Katja Brandis auf das Geschlechterverhältnis ihrer Leserschaft.
Also bei den Walkers ist tatsächlich 50-50, 50% Jungs. Das finde ich ganz großartig, weil die etwas schwerer zum Lesen zu motivieren sind. In meinen Büchern gibt es ganz viel starke Jungs und ich finde, das ist sehr wichtig, auch die Jungs zu ermächtigen und ihnen dieses mitzugeben, so ein positives Männerbild einfach. Du darfst stark und wild sein, aber kümmere dich trotzdem um deine Freunde und Zusammenhalt ist trotzdem wichtig.
Am Ende ihrer Bücher gibt Katja Brandis Tipps, wie Kinder Natur und Klima schützen können. Immer wieder müssen die HeldInnen in den Romanen auch gegen die politische Unterwanderung ihrer Gemeinschaft kämpfen. Klar, Donald Trump und die Kontaminierung des Woodwalkers-Schauplatzes USA durch die MAGA-Bewegung bereiten auch ihr großes Kopfzerbrechen. Wohl nicht von ungefähr ist am Anfang ihres neuen Buches von einem Schurken in Hyänengestalt die Rede, der in Florida gegen Kaution aus dem Knast freikommt. Ein Schelm, wer Politisches dabei denkt.
Ja, das lesen dann die Erwachsenen raus, diese politische Dimension des Hyänen, der Hyäne. Mein Kollege Tobi Müller, der hat mit der Autorin der Woodwalkers-Reihe gesprochen, mit Katja Brandes. Alle Eltern mit Kindern ab 8, die wissen Bescheid. Diesen Donnerstag kommt Woodwalkers 2 in die Kinos. Ist die Verfilmung der sehr beliebten Kinderbuchreihe Woodwalkers, haben wir gerade schon gehört. Einer der meistgelesenen Kinderbuchreihen in Deutschland in den letzten Jahren. Lesen Jungs wie Mädchen gleichermaßen gerne. Geht um Kinder in einem Internat, die sich in Tiere verwandeln können und versuchen, die Erde zu retten, geschrieben von Katja Brandes. Und ob dieser zweite Teil der Verfilmung der Romanvorlage gerecht werden kann, das bespreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Camille Moll. Hi Camille.
Hallo.
Der erste Film kam 2024 raus, hat damals gemischte Kritiken bekommen. Was würdest du sagen? Hat der dir Lust gemacht auf diese Fortsetzung?
Eigentlich nicht. Also das liegt so ein bisschen daran, dass dem ersten Film es noch recht schwer fiel, so einen Einstieg in diesen ja doch sehr voluminösen und gar nicht mal so selbsterklärenden Fantasy-Erzählkosmos zu finden. Das geht ja so ganz grob gesagt auch in dem Film oder in den Filmen, Kinder, die seit Geburt Gestaltwandler sind und so einer Internatsschule, der sogenannten Clearwater High in den Rocky Mountains lernen sollen, wie sie zwischen ihren tierischen und menschlichen Formen switchen können. Anders gesagt könnte man ja auch so sagen, dass es um eine Empfindung geht, die eigentlich jeder aus seiner Kindheit oder auch Jugend kennt, dass man nämlich im Teenager Alter durchaus damit hadert, so mit dem eigenen Körper und den sozialen Rollen, in die man hineinwachsen muss, zurechtzukommen. Der Film brach das so ein bisschen runter auf die Hauptfigur. Das ist ein Junge namens Karak, der hin und her gerissen ist zwischen seiner leiblichen Puma-Familie und einer menschlichen Pflegefamilie, die ihn schließlich adoptiert. Unter der Regie von Damien John Harper wusste der Film aber nicht so recht, wie er diese noch doch immer wieder recht erklärungsbedürftige Teenager-Fantasy-Welt in Bilder übersetzen sollte. Und so eine wirklich abgeschlossene Geschichte hat der Film auch nicht besessen. Also das ist ja so ein grundsätzliches Problem von Filmen, die eher nach so einem seriellen Franchise-Prinzip erzählt werden. Mhm. Was der Film stattdessen machte, war so permanent auf digitale Effekte zu setzen. Und ja, da muss ich schon zugeben, also das hatte schon zumindest so einen recht schrägen Reiz, der nochmal eintritt, wenn Menschen permanent in Tiere mutieren sollen. Also insbesondere Martina Gedeck zum Beispiel liefert da so eine sehr exzentrische Performance als sprechender Weißkopfseeadler. Vor diesem Hintergrund erstaunt es schon ein bisschen zunächst einmal, dass der neue Woodwalkers-Film schon sichtlich gelungener ist.
Okay, also der zweite, der funktioniert für dich besser. Inwiefern? Was ist da anders?
Ich würde sagen, das liegt nicht unwesentlich am neuen Regisseur Sven Unterwald. Das ist ja so jemand, der seit vielen Jahren schon geübt ist im Inszenieren von Kinderfilmen und insbesondere auch bei Fortsetzungen von so auch schon laufenden Filmreihen eingesetzt wird. Zuletzt hat er zum Beispiel die Schule der magischen Tiere ab dem zweiten Teil sehr erfolgreich gestreamlined, nachdem die Reihe ja so einen eher chaotischen Einstand hatte in diesen sehr wild wuchernden Erzählkosmos der Bücher von Margit Auer. Und von diesem handwerklichen Talent profitiert auch sichtlich jetzt Woodwalkers 2. Also der Film ist viel temporeicher erzählt als der Vorgänger und mit diesen Fantasy-Elementen, die er nun mal hat, geht er auch viel souveräner und auch selbstverständlicher um. Vor allem auch bewusst humorvoller. Also dass beispielsweise die Kinder Schulfächer wie jetzt Menschenkunde oder Verwandlungsunterricht besuchen müssen, nutzt Unterwald so für zahlreiche ziemlich gut ausgespielte Gags. Er nimmt aber auch die Geschichte so an den Stellen, wo es auch notwendig ist, auch ernster. Also das gibt ja so ein gewisses Identifikationspotenzial, dass diese Figuren oder diese Charaktere so für sich haben und das hat er gut ausgebaut. Also es gibt zum Beispiel so ein hyperaktives Rothörnchen-Mädchen, das von ihrem von Tom Schilling gespielten pedantischen Vormund wieder vom Internat genommen werden soll. Mhm. Trotzdem würde ich aber schon auch sagen, dass es für Zuschauer wie mich, die jetzt nicht so sattelfest bei den Buchvorlagen sind, es auch schon noch sehr wüst hergeht, was so eigentlich nachvollziehbare Erklärungen betrifft. Also das ist jetzt kein Film, der sich beispielsweise mit der Frage beschäftigt, ob jetzt Puma eine Krankenversicherung haben, wenn sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Ja.
Okay. Bei Kinderbüchern ist ja oft so, dass die auch von starken Gegenspielern leben, also die dann auch so eine Faszination ausüben, das Böse oder sowas. Mhm. Ist das bei Woodwalkers 2 auch so gebaut?
Ja, also der Film hat Oliver Masucci in der Rolle des schwer undurchsichtigen Geschäftsmannes Andrew Milling. Der tauchte auch schon im ersten Film auf. Das ist, könnte man schon sagen, so eine der schillerndsten erwachsenen Figuren, die im deutschen Kinderfilm der letzten Jahre vorkam. Unterwald weiß auch, wie er Masucci von Anfang an auch sehr gekonnt und effektiv einsetzen kann. Also er hat so ein schwarzes Polohemd und so einen rau gegerbten Wildledergürtel und kriegt dann auch so permanent so Nahaufnahmen, in denen er dann sehr hintergründig grinsen darf. Und der erste Film hat den so ein bisschen so als so eine Art Ökoterroristen gezeichnet, was eine etwas merkwürdige Setzung war, finde ich. Aber im zweiten Teil geht nun Masucci in die Politik und bemüht sich, Gouverneur von Wyoming zu werden. Und da arbeitet der Film dann so sehr kindergerecht natürlich mit Bezügen zur realen Figur des momentanen US-Präsidenten Donald Trump. Also das heißt jetzt zum Beispiel so in diesen Wahlkampfauftritten, die im Film zu sehen sind, oder mit Kleidung, die auch sehr deutlich so mit den MAGA-Dresscode angelehnt ist.
Ja. Da frage ich mich dann tatsächlich, das habe ich im Trailer auch gesehen, aber ich frage mich, inwiefern das dann eher so eine Anspielung für Erwachsene ist oder ob Kinder tatsächlich so diese Donald-Trump-Konnotationen irgendwie verstehen, einordnen können.
Ja, ich würde sagen, das ist so eine Anspielung für beides, also sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ich glaube, Kinder können auch ganz gut damit umgehen, weil so, dass Donald Trump in deutschen Kinderfilmen auftaucht, so als Figur, das hat schon eine ganz gute Tradition. Also 2017 gab es zum Beispiel den Film Bibi und Tina Tohubabohu von Detlef Buck. Da spielte Joachim Meyerhof so einen Bauunternehmer namens Dirk Trumpf, der um Schloss Falkenstein eine Mauer bauen wollte. Und das hatte ja schon, also damals bezogen auf die erste Amtsperiode von Trump, ja schon auch so eine sehr klare Nähe zu diesem Vorhaben, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Ja.
Jetzt hast du Bibi und Tina angesprochen, Schule der magischen Tiere, hast du vorhin auch schon erwähnt. Das sind ja diese ganzen ziemlich erfolgreichen Kinderfilmreihen, die in Deutschland im Kino laufen, von denen es sehr viele gibt. Was für eine Stellung haben die in der deutschen Filmwelt? Was für eine Rolle spielen die da?
Ja, also man könnte schon sagen, dass in den letzten Jahren, also insbesondere in den letzten 10 Jahren, so mehrteilige Kinderfilm-Franchises schon so etwas wie das verlässliche kommerzielle Rückgrat des deutschen Kinos sind. Letztes Jahr gab es ja das Kanu des Manitou, das ist jetzt kein Film, der primär an Kinder gerichtet ist, aber dessen Erfolg ist schon so schon eher eine Ausnahme gewesen. Das hängt auch durchaus mit der Popularität seines Schöpfers Michael Bulli-Herbig zusammen. Wenn man aber sonst auf die Zuschauerzahlen der letzten Jahre guckt bei deutschen Produktionen, dominieren da doch meistens seit Jahren Kinderfilmproduktionen. Wie jetzt beispielsweise Schule der magischen Tiere, das hat ja gerade schon genannt, oder seit 2023 nun auch 3 Fragezeichen-Filme.
Ja, die 3 Fragezeichen, die ja wahrscheinlich jeder irgendwie kennt als Buchreihe oder ja vor allem als Hörspielreihe, oder?
Genau, also die Geschichten dieser 3 Kinder, Detective Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews, das ist ja eigentlich ursprünglich eine amerikanische Buchreihe gewesen vom Autor Robert Arthur, ist dann aber so seit den späten 70er Jahren so ein rein deutsches Phänomen geworden, nämlich so in dieser Hörspielreihe des Hamburger Labels Europa, die seit fast 50 Jahren über 230 Folgen aufgenommen haben, in denen diese Detektive Kriminalfälle lösen müssen, bei denen etwas, das unheimlich ist oder übersinnlich rationalisiert werden muss.
Zum Schluss deine Einschätzung hier als Film, 3 Fragezeichen. Wie funktioniert dieser Wechsel vom Hörspiel zum Kinofilm?
Ja, also bislang funktioniert das in allen 3 Filmen überhaupt nicht. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen, der Reiz dieser Hörspiele lag ja eben im Hören und diese Geräusche, die einem so suggerieren sollten, dass irgendwas Unheimliches passiert, darauf kann der Film jetzt nicht so bauen. Also es gibt ja zum Beispiel so diese gruseligen Geräusche, die man noch aus Kindertagen kennt, wie zum Beispiel diesen seltsamen Wecker, der dann immer so schreit. So, damit kann jetzt so ein Film nicht so gut arbeiten und zu sehen gab es ja im eigentlichen Sinne nichts in diesen Hörspielen. Und das ist so ein Film, mit dem sich alle diese 3 Verfilmungen bisher rumschlagen. Ein weiteres Problem ist, dass die Filme auch immer so gegen das fortschreitende Alter der Hauptdarsteller angedreht werden müssen. Also die Vertrautheit, die diese Zuhörerinnen mit den Hörspielen bisher hatten, ist ja dadurch begründet, dass seit 5 Jahrzehnten die gleichen Sprecher sind. So, die fingen so mit 14, 15 an. Mittlerweile sind die Anfang 60, aber die Illusion besteht immer noch, dass das quasi Teenager sind, die da Fälle lösen. Und als Leinwandschauspieler hat man es da schon natürlich schwerer. Also leider bieten da auch die 3 Fragezeichen Geschichten selber, in denen es ja nicht so sehr ums Erwachsenwerden oder so typische Teenager-Nöte geht, ja auch nicht wirklich viel Spielraum. Also die bleiben dann quasi so immer im gleichen Alter verhaftet. Und eigentlich ist das komisch, weil aus zeitgenössischeren Jugendserien, wie jetzt beispielsweise Stranger Things, ist man das ja eigentlich schon längst gewöhnt, dass in den Storys selber über die Jahre so das Aufwachsen der Figuren eigentlich mitbedacht wird. Ja.
Der Filmkritiker Camille Moll über deutsche Kinderfilmreihen und auch über den ganz neuen Teil der Reihe Woodwalkers. Woodwalkers 2, der läuft ab diesem Donnerstag in den Kinos und ist deutlich besser als Woodwalkers 1, sagt Camille Moll. Vielen herzlichen Dank fürs Besprechen.
Dankeschön, tschüss.